Guten Tag und herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer und Zuhörer, zu diesem Webcast. Heute ist der 26. September 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und wir werden sofort in die Sendung einsteigen, in die Diskussion mit einer Frage, die wahrscheinlich vielen Leuten zu verschiedenen Graden auf dem Herzen liegt, nämlich was mit diesem Land hier eigentlich gerade los ist. Helga Zepp-LaRouche hat die Ausgabe der neuen Solidarität in dieser Woche mit dem Titel »Was für ein jämmerliches Spektakel, Deutschland braucht eine andere Politik« überschrieben. Und ich denke, mit dem Thema lohnt es sich einzusteigen. Helga, herzlich willkommen. Und wie ist denn deine Einschätzung momentan? Was ist dieser jämmerliche Zustand hier im Land?
Ja, ich habe das als absurdes Theater bezeichnet, wenn man die Definition von absurdem Theater nimmt. Orientierungslose Menschen irren umher in einer sinnentleerten Welt. Und das ist ungefähr das, was das Verhalten der sogenannten GroKo, die ja sehr Klein-Ko inzwischen wird, auf den Nenner bringt. Und natürlich, das Problem ist, alle haben jetzt die Wahlniederlage von Fraktionschef Kauder als Anzeichen genommen, dass die Ära Merkel rapide ihrem Ende zugeht und dass die Regierung vielleicht schneller weg sein könnte, als man sich das vorstellen kann. Das ist zwar richtig und Neuwahlen sind dann wahrscheinlich die absehbare Folge. Nur was sollen Neuwahlen bringen, wenn sich da keine Perspektive der Änderung der Politik abzeichnet, außer eben bei der Büso? Und wir müssen natürlich enorm an Zahlen wachsen, ehe unsere Politik wirklich da die Regierungspolitik bestimmt. Deshalb muss man einen anderen Weg gehen und im Grunde wirklich jetzt eine offene Kampagne machen für eine Veränderung der Politik. Also ich glaube, was sich gezeigt hat, ist, dass das Theater, was Merkel, Nahles, Seehofer da vorgelegt haben, wirklich die Leute auf das Verständnis bringt, dass diese Parteivorsitzenden und leider auch ihre Parteien so sehr an ihrem Posten interessiert sind und an ihrem Machterhalt und das Gemeinwohl und die Zukunft Deutschlands längst aus den Augen verloren haben, dass also da wirklich eine vollkommen offene Situation ist. Also ich denke, wir brauchen ganz dringend eine öffentliche Debatte, die seit langem gefehlt hat, und zwar, wo gibt es für Deutschland eine Zukunftsperspektive? Und das muss natürlich genau in dem Bereich liegen, den die Frau Merkel versucht hat zu blockieren, nämlich die Kooperation Deutschlands mit der neuen Seidenstraße bei der Entwicklung von Afrika, von dem Wiederaufbau von Nahost. Und das ist im Grunde das, was wir jetzt brauchen. Weil wenn der Seehofer die Migrantenkrise als die Mutter aller Probleme bezeichnet, dann habe ich gesagt in meinem Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen würde zu lesen und auch möglichst weit zu verbreiten, dass dann Seehofer selber und das neoliberale Dogma, für das er steht, die Urgroßmutter aller Probleme ist. Und das ist wirklich der springende Punkt. Weil ich denke nicht, dass die Migrantenkrise die größte Krise in Deutschland ist, die wir haben. Wir haben eine Kulturkrise, wir haben eine wirkliche Identitätskrise, weil das, was bisher als selbstverständlich galt, eingebunden in das transatlantische Bündnis, Amerika für immer die Vorherrschaft in diesem Land, das Weltfinanzsystem funktioniert, man kann so viel spekulieren, wie man will, das wird alles immer ohne Problem weitergehen. Das alles ist ja in Schutt und Asche und jeder spürt, dass wir in seismischen Umwälzungen uns befinden. Und deshalb brauchen wir wirklich eine Debatte, wie können wir eine Zukunftsperspektive gestalten in Deutschland, die unserem Land wirklich eine klare Vision gibt und auch eine Aufgabe für unsere Bevölkerung. Und ich sehe im Augenblick nur eine einzige Chance. Und das ist, dass wir auf das Angebot von China einer Win-Win-Kooperation eingehen. Das machen ja schon viele andere europäische Staaten, Österreich, Italien, Portugal, die 16 plus 1 ost- und zentraleuropäischen Staaten, die Balkanstaaten, jedenfalls die meisten. Und das würde im Grunde bedeuten, dass wir wirklich ein vollkommen neues System der Kooperation haben. Also wenn wir zum Beispiel auf die drohende Gefahr des neuen Finanzkrachs, was ja von allen inzwischen angenommen wird, dass das nur eine Frage der ganz kurzen Zeit ist, wann das passiert. Bei der gerade stattgefundenen Konferenz des BDI in Berlin haben alle von der kommenden Finanzkrise geredet, aber so, als wäre das schon alles klar. Und es ist ja auch im Augenblick der Versuch, den europäischen den EMS auszubauen als Bailout-Funktion. Also alle gehen von der Krise aus, aber die einzige Chance, wie wir verhindern können, dass großer Schaden unserem Volk zugefügt wird, wäre die sofortige Verabschiedung eines Glass-Steagall-Trennbankensystems. Das heißt, der ganze spekulative Bereich muss im Grunde abgeschrieben werden. Dann brauchen wir eine Nationalbank in jedem souveränen europäischen Staat. Wir brauchen ein neues Kreditsystem. Das heißt, wir müssen unser Bankensystem so reorganisieren, wie das im Grunde in der Tendenz, ich sage nur in der Tendenz, mit den diversen chinesischen oder mit China zusammenarbeitenden Finanzinstitutionen tun. Also die Asia Infrastructure Investment Bank, die AIIB, die New Development Bank, der neue Seidenstraßenfonds und ähnliche Institutionen. Und in Deutschland würde es eben bedeuten, zurückzugehen zu einem Bankensystem, wie es in der Nachkriegszeit beim Wiederaufbau die Kreditanstalt für Wiederaufbau war. Dann zusammen mit China, mit Russland, möglicherweise sogar mit den USA, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, gemeinsame Entwicklungskredite zu geben für Industrieinvestitionen, zum Beispiel beim Wiederaufbau von Syrien, aber vor allen Dingen eben auch in Afrika. Und damit würden wir im Grunde die Flüchtlingskrise wirksam bekämpfen. Ich habe ja bei unserer letzten Konferenz des Schiller-Instituts in Bad Soden, das war Ende Juni, Anfang Juli, gesagt, wir brauchen das Singapur-Modell. Das heißt, genau wie Trump mit Kim Jong-un, dem Präsidenten von Nordkorea, eine absolut dramatische Situation in ihr genaues Gegenteil umgewandelt hat. Das heißt, dass man im Grunde statt weiter gegenseitige Bedrohungen auszustoßen, so sagt, nein, wir machen im Grunde eine gegenseitige Entwicklungspolitik. Und das ist auf einem guten Weg. Also das war keine, wie viele Medien gesagt haben, absolute Schaumschlägerei von Trump, sondern nein, im Gegenteil. Präsident Moon von Südkorea war gerade in Pyongyang und die haben also einen Friedensvertrag beschlossen, möglichst noch bis Ende dieses Jahres und auch die Wiedervereinigung. Und das Ganze eben eingebettet in die neue Seidenstraße, das heißt die Zusammenarbeit mit China und Russland, die eben sich an der gemeinsamen Entwicklung von Südkorea und Nordkorea beteiligen. Das ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich habe vorgeschlagen, dieses Modell anzuwenden für die Flüchtlingskrise in Afrika. Also anstatt, dass die EU, wie sie das leider immer noch macht, versucht, die sogenannten Außengrenzen zu sichern durch eine Militarisierung von Frontex, was die absolute Barbarei ist und die ganzen Versuche der EU und der deutschen Regierung, nordafrikanische Staaten dazu zu gewinnen, Lager für die Flüchtlinge zu finden, die der Papst Franziskus schon als Konzentrationslager bezeichnet hat. Alle diese Staaten haben das bisher abgelehnt, weil sie wollen sich da nicht hergeben zu, anstatt so eine Politik zu machen, die nicht funktioniert und die unmenschlich ist, soll man wirklich gemeinsam mit China in wichtige Infrastrukturprojekte in Afrika investieren. Und da haben wir jetzt ganz konkret vorgeschlagen, wir haben ja mehrere Studien zu dem Thema veröffentlicht, die können Sie auch im Internet bestellen. Die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke Nummer 2, da haben wir jetzt den zweiten Bericht vor einigen Wochen veröffentlicht und die neue Seidenstraße wird nach Afrika und Westasien ausgedehnt. Da haben wir ganz konkrete Projekte, eben zum Beispiel einen wirklich umfangreichen Entwicklungskorridor zu bauen von Djibouti nach Dakar in Senegal, integrierte Transportlinien, Schnellbahn, Autobahn, Bewässerung, Industrieparks. Und das hätte im Grunde die Signalwirkung, auch für die jungen Menschen in diesen Staaten eben da zu bleiben und sich bei Ausbildungsprojekten zu beteiligen. Und damit würde im Grunde diese ganze Sinnkrise, die wir im Augenblick in Deutschland haben, wo alle bloß an ihre Pöstchen denken, das würde mit einem Schlag auf eine ganz andere Richtung kommen. Und wir würden anfangen, die Fluchtursachen wirklich zu beheben. Wir würden das Verhältnis mit Russland und China in Ordnung bringen und damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Friedens schaffen. Und ich möchte Sie, unsere Zuschauer, wirklich bitten, steigen Sie ein in eine Debatte mit uns über diese Fragen. Helfen Sie uns, diese Ideen an größere Kreise zu verbreiten, weil das ist im Grunde die Diskussion, die dringend gebraucht wird. Und da brauchen wir eben Sie als Mithelfer, um wirklich diese absolute Zensur, die von den Medien bei uns ausgeführt wird, die also jegliche Diskussion über solche zukunftsweisenden Ideen unterdrückt, das müssen wir eben durchbrechen. Das können wir nur mit Ihrer Hilfe.
Verlockt ist natürlich nachzufragen. Wir haben in der Sendung in den vergangenen Wochen immer wieder darüber gesprochen, wie der Fortschritt ist in den Verhandlungen und Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. Daher würde ich da gerne kurz einhaken, ob es tatsächlich sich nach wie vor so positiv entwickelt, wie du das eben angerissen hast. Und vielleicht auch mal gleich dann Trump mit einbeziehen, von dem, wenn man heute in die Nachrichten guckt, man ja annehmen könnte, das Einzige, was bei seiner Rede da in der UN-Generalversammlung passiert ist, ist, dass die Leute gelacht haben. Ich habe gleich die Vermutung gehabt, dass es wahrscheinlich mehr als das war. Aber vielleicht kurz zu Nord- und Südkorea und dann können wir auch noch mal auf den Trump eingehen. Was weißt du da?
Ja, also das sieht gut aus. Ich habe schon gesagt, also Präsident Moon war in Pyongyang, die hatten einen Gipfel. Die haben also dann als alte koreanische Zeremonie Wasser ausgetauscht von einem See von Nordkorea und mit einem von Südkorea und im Grunde gesagt, sie wollen einen Friedensvertrag und eine Wiedervereinigung relativ kurzfristig. Und das ist wirklich, also das zeigt wirklich, dass also das Zusammenspiel von Trump, Russland und China, die alle im Hintergrund da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, funktioniert hat. Und das könnte wirklich ein Modell sein für die Herangehensweise an jede Krise.
Gut, dann gehen wir nochmal direkt auf Donald Trump. Soweit ich verstehe, gibt es ja noch mehr Dinge, die da jetzt stattfinden werden im Umkreis um diese UN-Vollversammlung. Aber was kannst du über seine Rede eigentlich sagen? Ich habe nur, muss ich dazu sagen, die Zeit gehabt vor der Sendung, mir in gewisser Weise Abrisse anzuschauen, weil ich schon dachte, dass die Tatsache, dass da mal gelacht wurde, wahrscheinlich nicht alles ist. Aber so richtig, für mich ist es da noch nicht erhellt. Wie ist deine Einschätzung zu dem, was er dort den versammelten Führern dort präsentiert hat?
Also was überhaupt in den europäischen Medien oder deutschsprachigen Medien darüber berichtet wurde, war natürlich wieder neben dem Gelächter eine absolute hysterische Reaktion auf die Tatsache, dass er gesagt hat, die Institutionen der Globalisierung haben nicht funktioniert und sie sind schlecht, also zum Beispiel der internationale Criminal Court ist schlecht, da kann man nur zustimmen, weil die rein rassistisch bisher nur gegen afrikanische Staatschefs vorgegangen sind. Die Human Rights Commission der UN ist auch schlecht, weil die einen totalen Vorurteil haben in der Beurteilung ihrer Gutachten, dass viele andere Institutionen auch schlecht sind, ist absolut richtig. Gut war an der Rede auch, was auch von den Medien total natürlich attackiert wird, dass er gesagt hat, jedes Land braucht Souveränität. Und auf der positiven Seite wäre noch zu vermerken, dass er die Existenz anderer Kulturen gelobt hat, dass es gut ist, dass es diese anderen Kulturen gibt. Aber natürlich, die bisher sehr vorsichtigen oder zum Zeitpunkt dieser Sendung noch vorsichtigen Reaktionen von China und Russland treffen natürlich den Punkt, dass es gut ist, dass er die Souveränität betont, dass aber das für jedes Land gelten muss, nicht nur für die USA. Und es gibt einen chinesischen Kommentar, der sogar sagt, dass die Prinzipien Souveränität und Gleichheit aus dem Westfälischen Frieden gewachsen sind und damit natürlich das internationale Völkerrecht begründet haben und dass man zu diesen Prinzipien des Westfälischen Friedens zurückkehren muss. Das ist absolut richtig. Ich würde mal sagen, darüber, worum man neben natürlich der Attacke auf Iran, aber da muss man halt warten. Heute ist ja der UN-Sicherheitsrat Sitzung, die von Trump selber geleitet wird, was also, ich glaube, zum dritten Mal in der Geschichte überhaupt nur vorkommt, dass ein amerikanischer Präsident selbst so eine Sicherheitsratssitzung leitet. Also das hat vielleicht jetzt schon stattgefunden oder findet gerade statt oder ist dabei stattzufinden. Also da haben wir jetzt noch keine Reaktion. Da wartet natürlich jetzt jeder absolut gespannt drauf, was wird die Politik sein. Die Angriffe, die Trump auf den Iran gemacht hat, waren natürlich heftig. Wenn man es optimistisch sehen will, dann kann man hoffen, dass das Vorspiel ist zu einem ähnlichen Prozess wie in Korea. Das heißt, dass dann auch Verhandlungen folgen und eine Lösung. Immerhin hat Trump gesagt, er würde gern den Präsidenten Rouhani treffen. Die Iraner haben auch gesagt, sie wollen Gespräche führen. Also wenn man optimistisch sein will, dann könnte man die Hoffnung haben, dass das sich so entwickeln könnte. Wie gesagt, im Konjunktiv. Ich würde mal sagen, der problematischste Teil von Trumps Rede war über die Ökonomie. Da hat er nämlich gesagt, die amerikanische Wirtschaft boomt wie nie zuvor. Seit seiner Amtszeit wären dem Vermögen da 10 Billionen an Wert zugefügt worden. Das bezieht sich aber leider auf die Aktiengewinne. Und das ist die Achillesferse von Trump, weil natürlich, wenn der Finanzkrach stattfindet, und es gibt ja schon Spekulationen darüber, dass vielleicht einige Leute das inszenieren, um die Wahl für Trump im November oder die sogenannte Zwischenwahl zu sabotieren, ist nur Spekulation, aber ist auch nicht unmöglich. Und dann hat er natürlich China beschuldigt, an dem Handelsdefizit schuld zu sein. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil er sagt, dass die USA 3 Millionen Arbeitsplätze verloren hätten, seitdem China in die WTO, also in die Welthandelsorganisation, eingetreten ist. Und das ist wirklich falsch, weil also wir haben diesen Prozess wirklich intensivst mitverfolgt. Die Auslagerung von Produktion in Billigproduktionsländer fing an in den 70er Jahren durch eine Studie oder über 20 Bücher, die von der Trilateralen Kommission damals geschrieben wurden, über die Notwendigkeit einer kontrollierten Disintegration der Weltwirtschaft. Das war damals dieser Begriff, also der in 20 Büchern da auf jeden Teil der Welt angewandt wurde. Und von einem Verlag, ich glaube, der hieß McGraw-Hill, veröffentlicht wurde. Und alle Autoren oder fast alle Autoren dieser Idee sind dann als Kabinettsmitglieder in der Carter-Administration gelandet. Und das war im Wesentlichen die Idee, dass wir in den Industrieländern keine Produktion mehr brauchen, sondern dass es viel sinnvoller wäre, die Produktion in Billigproduktion, also Länder mit niedrigen Löhnen, auszusourcen, und das ist dann passiert. Das war die Anfangsphase der Industrialisierung von China. China hat inzwischen eingesehen, dass sie da wirklich gravierende Fehler gemacht haben, was die Umwelt betraf, und die versuchen das wirklich mit großer Energie zu korrigieren. Aber daraus ist dann das Handelsdefizit entstanden, weil die USA eben gleichzeitig sich geweigert haben, an China die Dinge zu exportieren, die China gerne importiert hätte. Und das wurde immer gemacht mit dem Argument des sogenannten Dual Use, also dass man alles von einem Lastwagen bis zum Hammer für friedliche Zwecke nutzen kann. Man kann es auch für militärische Zwecke nutzen. Und da die USA sich geweigert haben, ganz viele Güter zu exportieren nach China, an denen China Interesse gehabt hätte und gleichzeitig eben diese Walmart und alle möglichen anderen US-Firmen in China produziert haben, dadurch ist das Handelsdefizit entstanden. Und deshalb hat der Trump wirklich absolut Unrecht, wenn er das so darstellt. Es gab auch schon ganz viele sehr kritische Reaktionen von China. Also zum Beispiel Wang Yi hat nach einem Treffen gestern mit chinesischen und amerikanischen Geschäftsführern gesagt, dass also die Notwendigkeit, das Verhältnis zu China, zwischen China und USA stabil zu halten, also absolut entscheidend ist für die Stabilität in der Welt und dass man zu einer Win-Win-Kooperation zurückkehren muss. Also China streckt weiterhin die Hand aus, aber es gibt auch Editorials, also Kommentare in verschiedenen chinesischen Medien, die eben sagen, dass das ja nicht nur die Tarifspirale ist, die da in Gang gekommen ist, sondern eben auch, dass also die USA jetzt für 300 Millionen Dollar Waffen an Taiwan verkaufen. Das ist zwar ein relativ kleiner Betrag, aber es verletzt, wie China eben sagt, die Ein-China-Politik. Und das betrachten sie also als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Und dann machen sie den Punkt in diesem Kommentar, dass das alles wichtig ist, aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass dieser Konflikt zwischen den USA und China längst über die reinen Fragen der Handelsbeziehungen hinausgegangen ist und zu einem wachsenden Misstrauen und Mangel an Vertrauen führt und dass das die wirklich ernste Gefahr ist. Und dem kann man nur zustimmen, weil also Trump hat zwar in seiner Rede wieder seinen guten Freund Xi Jinping erwähnt, aber diese wirklich falschen Anschuldigungen gegenüber China für den Handelskonflikt verantwortlich zu sein, das ist wirklich falsch und stimmt nicht. Und da wir ja immer gesagt haben, wir brauchen die vier wichtigsten Nationen, um quasi die Macht des britischen Empires, also personifiziert durch die Wall Street und die City of London, zu brechen, ist natürlich eine Verschlechterung der Beziehung zwischen den USA und China wirklich schlecht und verderblich. Wir machen ja in Amerika alle Anstrengungen, um das in eine andere Richtung zu bringen. Aber es ist jetzt natürlich die heiße Phase des Wahlkampfs in den USA. Und da ist natürlich auch viel Innenpolitik dabei von dem, was jetzt sich auf der außenpolitischen Bühne da abspielt.
Das ist ja auch etwas, wovon wir immer wieder unsere Zuschauer erinnert haben, dass die Dinge, die eben innenpolitisch in den USA stattfinden, auch wenn sie hier wenig, ich sage mal freundlich, wenig Beachtung finden im Ideal, dass die ja durchaus verfolgt werden und dass Regierungen von Ländern wie Russland, China und auch viele andere natürlich ein Auge drauf haben und versuchen, den Finger auch an den Puls da zu kriegen, um zu gucken, was sich da eigentlich abspielt, weil man sich ja vergewissern will, inwiefern eine Regierung, die gewählt ist, jetzt wie die von Trump, eben Bestand hat. Und da würde ich halt schon nachfragen, es ist ja ein ziemliches Handgemenge. Also auch wenn man versucht, da sich einen Überblick zu verschaffen, es ist wirklich nicht ganz einfach, da irgendwie auf den Punkt zu kommen, weil also einerseits falsche Informationen, aber es ist alles auch sehr fragmentiert und es fehlt oft der richtige Kontext, um Dinge überhaupt richtig einschätzen zu können, selbst wenn sozusagen der kleine Informationsstreifen, den man hat, irgendwie stimmt. Momentan, also ich würde mal sagen, seit Anfang dieser Woche und mindestens bis jetzt dreht sich ja sehr viel in den USA um das Schicksal dieses, also einer der Untergebenen des Justizministers, aber ziemlich weit oben im Justizministerium, Rod Rosenstein, was also sehr viel damit zu tun hat mit dieser ganzen FBI-Geschichte, Christopher Steele und so weiter, die wir ja oft besprochen haben. Wie ist denn da dein aktueller Kenntnisstand? Kann man da überhaupt schlau draus werden? Und was weißt du vielleicht von unseren Freunden dort in den USA, wie die damit umgehen?
Ja, also wir haben ja einen Versuch des britischen Geheimdienstes mit den Geheimdienstchefs der Obama-Administration einen Coup gegen Trump zu lancieren. Und dieser Rod Rosenstein, Der ist der stellvertretende Justizminister. Der ist also mittendrin. Der hat den Sonderberater Robert Müller einberufen und ist also voll und ganz da in diese Sache involviert. Und dann sieht man wirklich, dass also immer wieder versucht wird, den Trump da in Fallen zu locken. Und der letzte war eben, dass die New York Times wieder so eine Enthüllungsgeschichte hatte, dass angeblich der Rosenstein irgendwie vorhatte, den Trump mit einem Tonband, das er auf seinem Körper irgendwie befestigt hätte, also abgehört hätte, um damit Material zu sammeln, dass der Trump angeblich als Präsident ungeeignet ist. Und naja, und diese Story war also in der New York Times mit der offensichtlichen Idee, dass der Trump darüber vollkommen ausflippt, den Rosenstein entlässt. Und das steht noch bevor. Also es ist jetzt noch nicht entschieden, ob der Rosenstein, weil diese ganzen, der Trump hat ja veranlasst oder angeordnet, dass die ganzen Dokumente, die mit dieser Affäre zu tun haben, also Christopher Steele, dem sogenannten FISA Court, also dem Gericht, was also im Geheimen Anordnungen über Überwachungen ausstellt, dann die ganzen E-Mails von diesen FBI-Agenten und Mitgliedern des Justizministeriums und 70 Interviews von Leuten, die in diesem Zusammenhang interviewt worden sind, dass das alles veröffentlicht wird. Das ist jetzt wiederum noch ein bisschen in der Schwebe, weil die britische Regierung und die australische Regierung haben massivsten Protest eingelegt und haben gesagt, das würde also die ganzen Geheimdienstbeziehungen da vollkommen ruinieren, was sicherlich eine gute Sache wäre, und würde vor allen Dingen die Beziehungen zwischen den sogenannten Five Eyes-Staaten, also den mit dem Commonwealth zusammenhängenden britischen Staaten, also Australien, Neuseeland, Kanada, Großbritannien, vielleicht habe ich jetzt eins vergessen, dass das eben da die ganze Geheimdienstkooperation vollkommen zerstören würde. Und deshalb ist da jetzt eine gewisse Verzögerung eingetreten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trump davon ablässt, weil er natürlich ganz genau weiß, dass das eigentlich die einzige Chance ist, wie er diesen ganzen Spinnweben-Vorhang da durchschlagen kann. Auf jeden Fall, weil Trump jetzt in New York war und nicht nur vor der Generalversammlung der UN gesprochen hat, sondern auch noch viele bilaterale Treffen hatte, hat er das alles auf morgen verschoben. Und morgen soll es also zu einem Gespräch kommen zwischen Rosenstein und Trump. Und dann wird man ja sehen, entweder der Rosenstein tritt freiwillig zurück, weil er befürchten muss, dass er durch diese Veröffentlichung der Dokumente selber da tief mit reingezogen wird und dann natürlich ein Rücktritt das Einzige ist, was ihm bleibt. Oder er wird versuchen, wenn Trump ihn rausschmeißt, dann daraus, dass dann der ganze Apparat versucht, dem Trump daraus einen Strick zu drehen. Also das ist auch spannend und steht auf der Kippe. Aber es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Richtern. Also zum Beispiel einer heißt Joseph DiGenova. Der hat also nochmal gesagt, dass alles führt, die Spur führt nach Großbritannien. Das ist eine britische Verschwörung gegen den souveränen Präsidenten oder den souveränen Staat Amerika und den gewählten Präsidenten. Und die Stimmen, die mehren sich inzwischen absolut. Und also wie gesagt, das ist also natürlich auch ein Riesenthema beim Wahlkampf. Der Trump selber ist jetzt insgesamt noch bei etwa 40 oder vielleicht sind es jetzt nur noch 38 Rallyes. Er fährt also durchs ganze Land und unterstützt Kandidaten und das ist natürlich eine enorme Polarisierung in den USA, weil die Demokraten versuchen ihrerseits die Wähler zu mobilisieren, indem sie immer wieder neue MeToo-Sex-Skandale, jetzt der jüngste war gegen diesen Kandidaten für einen der obersten Richter, Kavanaugh, der angeblich als Teenager da zwei Frauen belästigt haben soll vor 40 Jahren oder so. Also man sieht an diesen ganzen Sachen wirklich, also dass dauernd versucht wird, den Trump dadurch zu besiegen, dass man die Frauenstimmen mobilisiert, also mit dieser MeToo-Kampagne. Und das ist natürlich, das ist schmutzigster Wahlkampf. Also das ist wirklich, da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Und also man kann nur sagen, die Rolle des gesamten Geheimdienstapparates, der da auf der Kriegsparteiseite ist, das muss im Grunde wirklich denunziert werden. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wir haben sehr viel Hintergrundmaterial dazu veröffentlicht, was Sie auf unseren Webseiten alles finden können. Es ist absolut nicht so, wie die westlichen europäischen Medien das darstellen, die versuchen, das Bild total zu verwirren, sondern es handelt sich um einen handfesten Coup-Versuch einer ausländischen Regierung, und zwar nicht Russland, sondern Großbritannien, mit dem Ziel, Trump genau an seinem Wahlversprechen zu hindern, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Und das ist es, worum es letztlich geht. Also das ist hochspannend. Also morgen wissen wir mehr, was passiert mit Rosenstein. Also sollten Sie am Ball bleiben mit unserer Webseite.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Helga, für diese Einsichten. Ich glaube, dass die Beschreibung von dir genau eigentlich den Rahmen liefert, der es auf jeden Fall ermöglicht, dass man mit den Dingen, die also in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche da auf uns zukommen, etwas besser umzugehen, einfach damit, weil man wieder einen gewissen Kontext hat. Also von meiner Seite auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du Zeit hattest, und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hier hoffentlich in der kommenden Woche.
Bis bald.